Ganz herzlich grüße ich euch. Ich freue mich, dass wir gemeinsam in das Wort Gottes hineinschauen können. Und die Eindrücke, die hallen nach. Ja, da sehen wir auf der einen Seite, Jesus ist König über alles. Schade, dass du das abgebaut hast, Esther. Es hätte mir so gut gefallen. Ja, aber ich wollte jetzt auch, nehme ich. Ja, mit Goldmedaillen. Vielen Dank, das passt sehr gut. Ja. Und auf der anderen Seite, der alles kann, der alles hält, der alles tut, dem alle Macht gegeben ist. Und auf der anderen Seite so viel Not auf dieser Welt. In der Ukraine, in Russland, an vielen anderen Stellen, im Iran, alle, die heute Morgen die Medien verfolgt haben, in Südkorea. Was ist da für Not in dieser Welt? Wie kriegen wir das zusammengebracht? Es fällt mir auch schwer, jetzt hier irgendwie die Kurve zu kriegen zu meiner Predigt, muss ich sagen. Meine Predigt wird das ein wenig tangieren und ich hoffe, dass es mir gelingt, diese Hoffnung, die in diesen deutlichen biblischen Aussagen liegen, herauszuarbeiten. Die Botschaft ist entstanden in den Herbstferien. Wir waren mit ein paar Freunden im Urlaub und da habe ich über diesen Text gebrütet. Das heißt, dieser positive Unterton hat vermutlich mit der Atmosphäre zu tun. Zuversichtlich glauben, so schlicht habe ich die Predigt überschrieben. Ich möchte, dass wir gemeinsam einen Text betrachten, den wir in Epheser 1 finden. Lasst mich ein paar Takte zu der Gemeinde in Ephesus sagen. Ich habe dazu die Kinderbibel bemüht. Was wir über Ephesus wissen, ist, dort gab es ein Riesenheiligtum. Der Tempel der Diana, der Ephesus, für alle, die die Geschichte nachlesen wollen, Apostelgeschichte 19. Und das sagen wir so schnell daher. Aber wie Paulus diese Gemeinde gegründet hat, das beeindruckt mich außerordentlich. Da ist also eine Stadt, die in besonderer Weise diesem Heiligtum geweiht ist. Und Paulus geht dahin und gründet eine Gemeinde. Also das wäre vergleichbar, als wenn du in die Vatikanstadt gehen würdest und sagen würdest, ich will eine freie Gemeinde gründen. Oder nach Mekka. Und würde sagen, ich will dort eine evangelische Kirche gründen. Kann man machen. Aber man braucht dazu viel Mut und ein dickes Fell, scheinbar. Paulus hatte das. Ephesus war so eine Stadt, ein großes Heiligtum, dem alles geweiht war. Und dort ist Paulus und verkündigt. Und tatsächlich, Menschen kommen zum Glauben. Ein paar Juden, die es dort gab, auch ein paar Nichtjuden. So lesen wir es im Epheserbrief. Aber weil dieses Heiligtum so dominant war, gab es dann natürlich ein riesen Gewerbe, das diesem Heiligtum verpflichtet war. Uns werden da die Silberschmiede genannt, die sind so mächtig. Und als die ersten Leute zum Glauben kommen, merken die Silberschmiede, wir verlieren Kunden. Machen dann einen riesen Lärm, bringen die Leute zusammen und die stehen dort in dem Zirkus und rufen 2 Stunden lang, groß ist die Diana der Epheser. Und die Situation, also hier sieht man so ein bisschen was von der Stadt, ist natürlich kein Foto, ist im Nachhinein rekonstruiert, aber man sieht etwas von dieser Macht dort, von den Militärgebäuden, von den Verwaltungsgebäuden. Man sieht diesen großen Zirkus, wie er voll von Leuten war und dort schreien sie, groß ist die Diana der Epheser. Und die ganze Stadt ist aufgebracht. Und man fürchtet oder wähnt Paulus in Lebensgefahr und dann kommt der Statthalter, dem gelingt es irgendwie, durch viel diplomatisches Geschick die Sache in Ordnung zu bringen. Die Leute gehen dann nach Hause. Paulus ermutigt die Glaubenden noch. Und später, da sitzt er auch im Gefängnis, schreibt er in dieser großen Not einen Brief an die Gemeinde in Ephesus. Und was mich beeindruckt ist, er schreibt dieser Gemeinde, dass er betet für sie. Und es ist spannend, darüber nachzudenken, was betet denn Paulus? Wenn er an Christen denkt, die in Verfolgung sind, die im Schatten so eines mächtigen Heiligtums irgendwie versuchen, Gemeinde zu bauen, die unterdrückt werden von diesem mächtigen römischen Reich. Ich weiß nicht, was du beten würdest. Es ist spannend zu hören, was Paulus so als Gebetsanliegen formuliert. Und ich will dir ja auch Mut machen, hör mal so zu, dass du deine Gebete und deine Gebetsanliegen daneben legst und vergleichst. Was ist, was uns bewegt in unseren Gebeten? Was ist, was Paulus bewegte in seinem Gebet? Also, zuversichtlich, Glauben, Epheser 1, die Verse 15 bis 23. Ich lese uns diesen Text. Darum, nachdem auch ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von aller Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und ihn eingesetzt hat zur Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde, zum Haupt über alles, welche ist der Leib, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Puh. Ein richtiger Paulus-Satz. Ich dachte, ich nehme euch mal mit und werde ihn ein bisschen vereinfachen, den Satz. Und habe für mich dann, als ich merkte beim Lesen, ich verstehe diesen Satz nicht. Ja, in meiner Schlichtheit muss ich mir das dann immer ein bisschen aufdröseln. Und ich nehme euch so mit in die Analyse dieses Textes. Also Folgendes fällt mir auf. Paulus sagt, ich bete, nachdem ich gehört habe von eurem Glauben und von eurer Liebe, dass Gott euch gebe... den Geist der Weisheit und der Offenbarung und Gott soll ihnen geben erleuchtete Augen des Herzens, damit sie erkennen, ich habe versucht, das farblich kenntlich zu machen, um das Sinngefälle darzustellen, ihn, also Gott, und sie sollen erkennen, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes ist, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist. Und jetzt wendet er sich verstärkt dieser Kraft zu und sagt über die Kraft aus, durch sie hat er Christus von den Toten auferweckt. Mit dieser Kraft hat er ihn eingesetzt zur Rechten im Himmel. Mit dieser Kraft hat er alles unter seine Füße getan. Und durch diese Kraft hat er ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt und zum Haupt über alles. Also so ungefähr die Gedankenentfaltung. Ich hoffe, ich verliere euch nicht. Die Folie ist überfrachtet, ich übertreibe, ich bringe es noch auf den Punkt. Ich leite für mich ab, wir können zuversichtlich glauben, weil Gott an uns wirkt. Hoppla, das ging jetzt etwas schnell. Was ist passiert? Weil Gott an uns wirkt, deshalb können wir zuversichtlich glauben, so gibt Paulus es den Ephesern mit. Wir können zuversichtlich glauben, weil er uns seine Werkzeuge gibt. Wir können zuversichtlich glauben, weil er uns auf ein festes Fundament stellt. Und als Letztes, wir können zuversichtlich glauben, weil er uns durch seine Kraft hält. Wenn du den Eindruck hast, ist das Chaos perfekt, ich will dir den Rat geben, orientiere dich an diesen vier Symbolen. Da will ich versuchen, dich und mich durch diesen Text zu führen. Ja, weil ich glaube, dass hier ganz viel Mutmachendes für uns dabei ist. Also, beginnen wir. Wir können zuversichtlich glauben, weil Gott an uns wirkt. Ja, ich finde das in diesem Text, dass Paulus sagt, darum, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Paulus macht also deutlich, ich erkenne bei euch Gottes Wirken. Und woran macht er es fest? In eurem Glauben spielt Jesus Christus die entscheidende Rolle. Und woran macht er es noch fest? An der Art und Weise, wie sie einander begegnen. Euer Miteinander ist geprägt von einer Liebe. Und wenn ich schaue, hier ist Glaube an Jesus, hier ist Liebe zu Heiligen, dann erkenne ich, Gott arbeitet an euch. Ich erkenne Gottes Handschrift bei euch. Und er attestiert ihn und sagt, ganz gleich, ob ihr es bemerkt habt oder nicht, Gott ist da. Gott wirkt an euch. Es ist wie so ein Stempel. Ja, Gott ist da. Es erinnert mich ein bisschen, vor ein paar Jahren haben wir ein Haus gebaut und wir saßen lange mit dem Architekt zusammen. Das hat mir total Spaß gemacht, so eine Hütte zu konzipieren. Ja. Und nachdem das Ding irgendwann stand, fiel mir auf, wenn ich hier durch Detmold fahre oder Lemgo oder Lage, da begegnen mir ganz viele Häuser und ich schaue die an und denke mir, die muss auch unser Architekt gebaut haben. Denn ich erkenne seinen Stil wieder. Könnt ihr das nachvollziehen? Ja. Der Architekt hat einen bestimmten Stil. Und wenn ich das Haus sehe, dann weiß ich, da steckt der Architekt hinter. Architekt sowieso. Ja. Das Gleiche macht Paulus hier. Er schaut die Epheser an und sagt, da ist Glaube an Jesus Christus. Jesus Christus spielt eine Rolle in deinem Leben, lieber Epheser. Da ist Liebe zu den Geschwistern. Ich erkenne Gottes Stil an eurem Leben. Und das ermutigt ihn, für die Glaubenden zu beten. Und ein bisschen muss ich schmunzeln, denn woran würdest du gesunden Glauben festmachen? Also, Paulus macht es nicht fest an Gottesdienstablauf, an der Predigtlänge, an der Menge der gesungenen Lieder, wie lange du persönlich die Bibel liest, in Minuten ausgedrückt. Sondern er stellt die ganz schlichte Frage, ist Jesus Christus in deinem Leben präsent? Merkst du, dass Gottes Liebe dich zu den anderen Menschen treibt? Dann ist Gott da und wirkt an dir. Das finde ich sehr beeindruckend. Und weil er Gottes Wirken erkennt, beginnt er für die Glaubenden zu beten. Und was er betet, überrascht mich auch. Er macht ihnen deutlich, wir können zuversichtlich glauben, weil Gott uns seine Werkzeuge gibt. Ich bete, dass Gott euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Ich bete, dass Gott euch gebe erleuchtete Augen des Herzens. Mich überrascht das. Paulus, wieso betest du, dass Gott ihnen den Geist der Erkenntnis gibt? Wir sind doch nach Pfingsten unterwegs. Also unter uns gesagt, alle Glaubenden haben den Heiligen Geist. Wieso betest du sowas noch? In einigen Kreisen würde man verständnislos den Kopf schütteln und sagen, so steht es aber nicht in unserem Dogmatikbuch. Und trotzdem betet Paulus das. Und er betet, dass sie erleuchtete Augen des Herzens bekommen. Dahinter steht folgender Gedanke, ihr Lieben. Ja, wir haben bereits den Heiligen Geist, natürlich. Aber Paulus weiß, Gottes Erkenntnis ist kein rein intellektueller Vorgang. Gottes Erkenntnis kann der Mensch selbst nicht hervorbringen. Wenn Gott durch seinen Geist uns nicht seine Gedanken mitteilt, bleiben es leere Überlegungen. Und wenn wir genau drauf schauen, das habe ich versucht auszudrücken mit diesen zwei blauen Bubbles. Ja, er spricht von zwei Werkzeugen, die sie brauchen. Nämlich zum einen, dass Gott euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, dass Gott sich euch offenbare und dass er euch gebe erleuchtete Augen des Herzens. Nun, erleuchtete Augen des Herzens ist so eine Begrifflichkeit, die wir bei den Juden immer wieder mal finden. Zum Beispiel im Psalm 119, Vers 18 lesen wir, öffne mir die Augen, Herr, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Und es wird klar, Herr, wenn du dich durch deinen Geist mir nicht ständig offenbarst und mir erleuchtete Augen des Herzens schenkst, habe ich nichts, womit ich dir nachfolgen kann. Habe ich nichts, wodurch ich geistlich wachsen kann. Du musst es geben. Ich versuche das mit dem Beispiel zu illustrieren. Also ich habe schon von unserer Baustelle erzählt, da mache ich da gerade weiter. Der Bauunternehmer, der hat uns einen ziemlich guten Preis gemacht. Er hat aber gesagt, Ede, es gibt eine Bedingung, du nimmst dir Urlaub, 3 Wochen und bist mein Knecht. Das heißt, ich musste den Arbeitern, die was vom Bauen verstehen, ich ja nicht, also ich baue so mehr nach dem Motto, zu allem bereit, aber zu nichts zu gebrauchen. Ja, ich arbeite denen zu. Und am Anfang, als wir die Sohle ausgehoben haben, oder das Loch für Streifenfundament, kam der Bauunternehmer und stellte so ein Dreibein auf mein Grundstück. Und das war ein Laser. Habe ich mal so, hat er mir erzählt, ich konnte es nicht sehen. Und dann hat er eine Dachlatte, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, eine Dachlatte so ein Gerät angeschraubt und drückte mir das Ding in die Hand. Und jetzt war mein Part folgender. Ich musste in das Loch hopsen mit der Dachlatte Und wenn er gebaggert hatte, dann hatte ich die Dachlatte mit diesem Empfänger dran. Irgendwo stand der Laser als Sender. Und immer wenn tief genug gebuddelt war, also mein Grundstück ist abschüssig, immer wenn tief genug gebuddelt war, dann piepste das. Also wenn das genau auf der Höhe war, der Laser das traf. Ja. Und so konnten wir relativ gerade das Streifenfundament ausheben, weil da ein Gerät war, ein Laser, der sandte, und ich hatte den Empfänger, mit dem ich genau die Höhe ausloten konnte. Und als ich so bei der Vorbereitung drüber nachdachte, kam mir der Gedanke, das Beispiel ist eigentlich besser als erwartet. Ja? Denn das geistlich zu übertragen, Paulus bittet genau darum, dass er sagt, ihr braucht einen geistlichen Sender. Wenn Gott euch nicht den Geist der Offenbarung gibt, dann hast du nichts, was du empfangen kannst. Da bin ich darauf angewiesen, dass Gott sich offenbart und mitteilt. Und wenn Gott mir nicht diesen Empfänger in die Hand gibt, erleuchtete Augen des Herzens, dann kann ich das, was er sendet, nicht empfangen und nicht wahrnehmen. Und ihr Lieben, dahinter steht da folgender Gedanke. Ich bin mit all dem, was ich habe und bin, auf die Werkzeuge Gottes angewiesen. Ich bin darauf angewiesen, dass er sich offenbart. Ich bin darauf angewiesen, dass er mir erleuchtete Augen des Herzens schenkt. Und es wird klar, bevor du und ich geistlich einen Schritt gehen, ist Gott schon mehrere Schritte auf uns zugegangen. Ist Gott schon mehrere Schritte auf uns zugegangen? Du und ich, wir bringen geistlich ganz genau nichts hervor, wenn Gott sich uns nicht offenbart und wenn er uns nicht die Gnade schenkt, dass wir erleuchtete Augen des Herzens haben, dann vernehmen wir von Gott nichts. Das setzt Paulus selbstverständlich voraus. Und er schreibt es für Christen, wohlgemerkt. Und wenn ich darüber so nachdenke, dann muss ich sagen, mich erfüllt eine ganz große Dankbarkeit. Ich darf glauben, weil Gott es gibt. Ich darf erkennen, weil der Herr sich offenbart. Ich darf den Geschwistern in Liebe dienen, weil er den Wunsch in mir weckt. Ich habe nichts, das ich beisteuern kann, das Gott mir nicht gegeben hat. Also Dankbarkeit empfinde ich. Ich empfinde auch Zuversicht. Ja? Denn es wird deutlich, Herr, wenn du alles gibst, dann komme ich an. Wenn es nicht an Eduard Adam hängt, nicht an meiner Art des Glaubens, nicht an meinem guten Gedanken, sondern ich bin ganz auf Gott angewiesen. Und wenn er mich in seine Gegenwart ruft und wenn er mich durchbringt, dann darf ich zuversichtlich sein, dass ich ankommen werde. Weil er mir die Werkzeuge geben muss, um geistlich voranzugehen. Ich habe sie nicht. Und du hast sie auch nicht. Und ihr Lieben, wenn Gott sich uns nicht offenbaren würde und dir und mir nicht diese Werkzeuge geben würde, dann säße von uns niemand heute Morgen hier. Wir können es nicht hervorbringen. Glaube ist immer die Reaktion auf das Angebot Gottes. Er offenbart, er schenkt es, dass du es annehmen kannst. Und dann nehmen wir es an. In unseren evangelikalen Kreisen haben wir ja so die Angewohnheit, dass wir sagen, dann habe ich mich zu Gott bekehrt. Das müssen wir auch nicht ändern, Leute. Aber inhaltlich ist das falsch. Ja. Denn nicht ich bekehre mich zu Gott, sondern ich reagiere darauf, dass er sich mir offenbart und dass er mir das Werkzeug des Glaubens gibt. Jetzt darf ich es annehmen. Und wie dankbar dürfen wir sein, dass Gott uns so beschenkt. Und jetzt sitzt du vielleicht hier und hast eine ganz miese Woche hinter dir und denkst, oh, ich wollte doch für Jesus dastehen und ein Held sein, es hat nicht geklappt. Ja. Vielleicht sitzt du hier und denkst, ich wäre geistlich gern schon so viel weiter. Ich will dir Mut zusprechen. Bete wie Paulus um diese Werkzeuge Gottes, dass er dich ausrüstet, dass du und ich es nicht hervorbringen müssen. Wir können die Gottesoffenbarung nicht erzwingen. Und wir können unser Herz auch nicht selbst erleuchten. Paulus setzt voraus, das muss Gott euch geben. Sonst geht es geistlich nicht voran. Das fällt mir auf in diesem Text. Der nächste Gedanke. Er hat uns auf ein festes Fundament gestellt. Das beeindruckt mich auch sehr. Sie sollen erkennen ihn und wozu Gott sie berufen hat, was Gott gewirkt hat in ihrem Leben, zu welcher Hoffnung ihr
von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbteils ist, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist. Und er nennt alles Dinge, die wir selbst nicht hervorbringen. Also ist es uns aufgefallen, wie groß die Hoffnung, wie groß das Erbe ist? Das sind alles Dinge, die noch ausstehen. Wenn wir das Wort Erbe hören, ja, die alten Juden, für die war das Erbe das verheißene Land, zu dem sie gegangen sind, zu dem Gott sie berufen hat. Für uns ist das Erbe ein gesicherter Besitz. Wir haben es noch nicht, aber es steht für uns bereit. Und Paulus nennt lauter Dinge, zu denen ich nichts hinzutun muss und auch nichts hinzutun kann. Sie stehen fertig für mich bereit. Ich selbst mache die Hoffnung nicht, zu der ich berufen bin. Auch den Hoffnungsgegenstand nicht. Ich selbst mache das Erbe nicht. Ich selbst wecke die Kraft Gottes nicht. Und natürlich weiß Paulus das. Und er sagt, ich bete ja auch nicht drum, dass ihr das hervorbringt. Sondern ich bete darum, dass Gott euch die Gnade schenkt, dass ihr mit seinen Werkzeugen erkennt, was er für euch vorbereitet hat und auf welchem Fundament ihr steht. Darum geht's. Wir machen das nicht. Sondern Gott sagt, ich habe das für dich schon klar gemacht. Das musst du nur erkennen. Welcher Hoffnungsgegenstand da ist, wir würden das für uns zusammenfassen mit Himmel oder mit Leben in der Gegenwart Gottes. Das, wozu er uns berufen hat, über den Tod hinaus, dass wir jetzt schon gerechtfertigt sein dürfen vor ihm, dass wir wissen, er wird uns einmal in seine Gegenwart rufen. Das klingt für uns sehr abstrakt. Da hat ja keiner von uns Erfahrung mit. Da steht ja noch bereit. Lass mich auch hier versuchen, das mit einem Beispiel zu illustrieren. Ja. Ich habe 7 Geschwister, also wir Adams sind 8. Und es ist uns doch tatsächlich gelungen, einen richtig Klugen hat die Familie hervorgebracht. Mein älterer Bruder, das war so einer von klein auf, mit dicker Brille saß der über den Büchern und hat gelesen. Und der ist so ein richtig Intellektueller geworden. Der hat auch alles Mögliche studiert, erst Maschinenbau und dann Wirtschaft und was ich. Ja, also... Und irgendwann während seines Maschinenbaustudiums trafen wir uns und er grinste so vor sich hin und ich sage, was ist los? Und dann sagt er, ach, wir haben eine Vorlesung über Werkstoffkunde gehabt. Und ich muss euch sagen, wenn ihr wüsstet, wie klein diese 2 Bolzen sind, an denen die Tragfläche eines Flugzeuges hängt, es würde niemand von euch ein Flugzeug betreten. Niemand. Weil die Dinger sind so klein. Das sind 2 so eine Bolzen, sagt er. Da dachte ich, naja, ist ja sehr tröstlich. Und dann grinst er aber und sagt, aber die Legierung macht's. Und dann nennt er, welche Legierung das ist. Und er sagt, das hält. Das hält. Da denke ich, ja, nu, ich verstehe nicht so viel von Legierungen. Ja, aber er sagt, das hält. Und beruflich gehört er zu den Vielfliegern gegenwärtig. Und jetzt stell dir vor, mein Bruder und ich, wir säßen in einem Flugzeug. Er versteht was von Legierungen, ich ganz wenig. Ja. Und das Ding wäre in der Luft und jetzt kämen ein paar, wie das manchmal so ist, Turbulenzen und der Flieger wackelt und die Tragflächen wackeln. Und jetzt sitze ich ahnungsloser Laie darin und schaue aus dem Fenster und sehe die Tragflächen wackeln und ich würde mich fürchterlich fürchten. Ich hätte total Angst. Wird die Karre halten? Ja. Reißt die Tragfläche nicht gleich ab? Mann, wenn ich hier mal heil rauskomme aus der Nummer. Und ich säße wahrscheinlich in dem Flieger und würde mich fürchterlich fürchten. Ja, also im Konjunktiv können wir ruhig rausnehmen. Als wir das letzte Mal geflogen sind, habe ich mich gefürchtet. Ja, bei jedem Luftloch. So. Und jetzt säße mein Bruder darin, der was von Legierungen versteht. Und im gleichen Flugzeug, die Karre würde genauso wackeln in der Luft. Aber der säße ganz entspannt da. Würde sagen, pfuh, ich kenne doch die Legierung. Ich weiß doch, was der Bolzen hält. Ich muss mir keinerlei Sorgen machen. Er hat die Erkenntnis, die technische, die ich nicht habe. Und deshalb kann der ganz entspannt unterwegs sein. Das ist, wovon Paulus spricht. Ich wünsche euch, dass ihr erkennt, was Gott für euch vorbereitet hat und wie er uns rufen wird in seine Gegenwart. Ihr müsst euch da selbst nicht hineinbringen. Ihr müsst das nicht machen. Ihr müsst nicht gucken, dass ihr da ein gutes Plätzchen bekommt. Das hat Gott für dich vorbereitet. Dein Job ist es, zu erkennen, Herr, was hältst du für mich bereit? Und unter uns gesagt, wenn ich uns noch mal mitnehmen darf in diesen Flieger, mein Bruder und ich, wir säßen drin, ja, würde das für das Flugzeug einen Unterschied machen, dass da ein Eduard Adam sitzt, der sich fürchterlich fürchtet? Nö, das Ding fliegt. Würde das für das Flugzeug einen Unterschied machen, dass mein großer Bruder da sitzt, der was von Legierungen versteht und total entspannt ist? Nö, das Ding fliegt. Leute, ganz gleich, wie du heute hier sitzt, ob du ganz verzagt bist vom Alltag, mit großen Fragen an Gott, vielleicht auch mit großen Sorgen und Nöten, und die gibt es im Leben, wir haben einige davon gehört. Ich wünsche uns, dass es uns gelingen mag, zu erkennen, Herr, was hast du vorbereitet für uns? Und du wirst mich dorthin bringen, was das bedeutet, wie viel Zuversicht da drin steckt in diesen Aussagen. Und wer das begreift, ihr Lieben, der darf zuversichtlich sein, weil er weiß, er, der Herr, er hat mich berufen. Er hält das Erbe für mich bereit. Er wird in seiner großen Kraft mich dorthin bringen. Das ist ein Fundament, auf dem stehe ich. Und ich will uns Mut machen, in dieser Zuversicht in den Alltag zu starten. Wer das begreift, der bekommt auch ein geheiligtes Verständnis oder Verhältnis zur Zeit. Er verliert die Angst, in seiner Lebzeit irgendwas zu verpassen. Jetzt weiß ich nicht, wie du denkst, wenn du über dein Leben nachsinnst. Also es gibt ein paar Dinge, die würde ich ziemlich gerne noch machen. Also Fallschirmspringen würde ich gerne, mit dem Motorrad zum Nordkap fahren würde ich gerne. Ich würde gerne meine Wüste durchqueren mit dem Wohnmobil. Und jetzt würden mir noch ganz viele Dinge einfallen, die ich gerne mal tun würde. Ja, ich bin schon 53, so viel Zeit bleibt mir nicht mehr. Und man hat den Eindruck, oh Hilfe, jetzt komme ich aber in Stress. Muss ich gar nicht. Weil auch wenn ich es nicht schaffe, mit dem Motorrad zum Nordkap hochzufahren, wisst ihr was? Das Beste kommt erst noch. Und da verblasst die Tour zum Nordkap. Sie verblasst. Dann ist das gar nicht so wichtig, ob du mal einen Fallschirmsprung absolviert hast oder nicht. Gemessen an der Ewigkeit und an dem, was Gott für uns bereithält, Leute, verblassen die Vergnügen dieser Welt. Und ich darf ein ganz entspanntes Verhältnis zur Zeit haben und sagen, danke Herr, danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass ich weiß, wenn du mich rufen wirst in deine Gegenwart, dann steht das Erbe und der Gegenstand der Hoffnung für mich bereit, weil du, du bist. Und so entspannt und zuversichtlich dürfen wir leben. Und jeder, der das so sieht, gewinnt Gelassenheit, sich den Tagesaufgaben zu widmen, dass die Dinge, die in Ewigkeit von Bedeutung sind, auch hier von Bedeutung sein sollen. Leute, wenn wir erkennen, was Gott für uns bereitet hat, da kann ich getrost morgen früh zur Arbeit gehen und ich brauche mich nicht ärgern, dass mein Arbeitgeber den größten Teil des Tages, den ich ja so gern für mich hätte, für sich beansprucht, ja. Weil ich ja meine Brötchen so verdiene. Ich darf ganz getrost sein, weil ich wissen darf, Herr, ich will jetzt Dinge tun im Diesseits, die in der Ewigkeit, wenn ich bei dir bin, von Bedeutung sein werden. Und das wünsche ich dir und mir, dass unser Alltag geprägt sein mag von diesem Wunsch. Herr, ich will erkennen, was du für mich bereithältst. Weil wenn ich das begreife, dann werde ich das heute so einsetzen, dass es von Bedeutung ist, Gott, wenn ich in deiner Gegenwart bin. Deshalb ist die Erkenntnis dessen, was Gott für uns bereithält, so von Bedeutung. Das Fundament, auf dem ich stehe. Und was von dem, was ich heute tue, wird in Gottes Gegenwart von Bedeutung sein? Das sind die Kriterien, von denen wir uns leiten lassen sollten. Das zu erkennen, da betet Paulus darum. Nicht das hervorzubringen. Das vermögen wir gar nicht. Und mein letzter Punkt, hoppala, mein letzter Punkt ist der, wir dürfen zuversichtlich glauben, weil Gott uns durch seine Kraft hält. Das liest sich so mutmachend in dem Text. Denn in der letzten Passage des Textes spricht Paulus über die Kraft, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist. Durch sie hat er Christus von den Toten auferweckt. Durch sie hat er ihn eingesetzt im Himmel. Durch sie hat er alles unter seine Füße getan. Durch sie hat er ihn gesetzt zum Haupt über die Gemeinde. Wie bedeutsam diese Kraft ist. Wer das begreift oder wer Gott so kennengelernt hat, der hat verstanden, dass wir uns Gott anvertrauen können. Seine Macht ist nichts, das uns bedroht, sondern etwas, das uns beschenkt. Und nun liest sich das ja schwer. Ich will versuchen, das in einem Beispiel zu illustrieren. Wie soll ich mir das vorstellen, Gott? Du hast durch deine Kraft Jesus aus den Toten auferweckt. Du hast die Macht des Todes und des Teufels gebrochen. Auch hier will ich versuchen, das in einem kurzen Beispiel zu illustrieren. Als junger Mann habe ich irgendwann den Beruf des Modellbauers gelernt. Es ist ein toller Beruf, es ist ein Beruf für Männer, die es verpasst haben, erwachsen zu werden. Aber es ist auch so ein Beruf, ich weiß noch nicht, ob das ein Industrieberuf ist oder ein Handwerksberuf, weiß ich immer noch nicht. Denn das erste Lehrjahr hatten wir mit den Tischlern zusammen. Also ganz normal hobeln, Zinken setzen und Kisten bauen und Schränke und so ein Zeug, furnieren, all das, was dazugehört, so im ersten Ausbildungsjahr. Im zweiten Ausbildungsjahr kamen wir dann mit den Gießereifachleuten zusammen. Denn das Schwere am Modellbauerberuf ist, ein Modell für die Gießerei zu machen. Und ich weiß noch, am Anfang der Ausbildung, wir hatten einen ganz jungen Berufsschullehrer, wir waren der erste Durchgang, den er quasi unterrichtet hat. Da sollten wir was ganz Merkwürdiges berechnen. Es saßen also, die Hälfte waren Gießereifachleute, die schon über ein Jahr in der Gießerei gearbeitet haben. Und wir Modellbauer, wir konnten nur Schränke und Kisten bauen. Mehr haben wir nicht gelernt. So. Und jetzt erzählt er uns von der Gießerei und wir sollten berechnen, das ist so eine Wissenschaft für sich, wenn dann flüssiges Metall durch so einen Zusatz Stutzen läuft und der Stutzen verjüngt sich, wie schnell beschleunigt sich die Flüssigkeit, die da durchgeht. Ja. Und die Gießereifachleute schauten sich das an und begannen zu rechnen. Und wir Modellbauer, wir saßen da wie die letzten Trottel. Wir haben gefragt, wovon redet dieser Mann? Wir waren noch nie in der Gießerei. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie so ein Ding aussieht. Und dann irgendwann meldeten wir uns und sagten, Herr, sowieso tut mir leid, wir haben keine Ahnung, wovon Sie reden. Ja, die Gießereifachleute sind glücklich, aber wir ahnungslose Modellbauer, wir wissen nicht, worüber Sie reden. Dann sagt er, wie, ihr habt überhaupt keine Ahnung von Gießerei? Sagen wir, nee, noch nie da gewesen. Ja. Dann kam er in der nächsten Stunde mit so einem Koffer und machte den auf und sagte, so, dann gießen wir jetzt mal was zusammen. Ja, und wir hatten Kisten und Formsand und ein Modell und setzten das so. Ja, und eine Legierung, die bei 30 Grad schon schmolz, so ein Metall gibt es, fand ich lustig. Ja, und jetzt haben wir es gegossen und wir schauten uns das an und auf einmal wussten wir, was will dieser Mann von uns? Ah, so funktioniert das. Wir konnten es an einem Beispiel sehen und jetzt haben wir das Prinzip verstanden, wie Gießerei funktioniert. Wir würden heute sagen, jetzt haben wir einen Referenzpunkt, auf den wir uns berufen können. Wir können sagen, das funktioniert, ich weiß das. Das haben wir nämlich in der Berufsschule ausprobiert. Referenzpunkt, das ist ein Wort, das kennen viele von uns. Alle, die irgendwie mal eine Master- oder eine Bachelorarbeit schreiben mussten, die wissen, das, was wir darin an Gedanken schreiben, ist nur die halbe Miete, damit besteht man noch nichts. Wie gut sind die Referenzpunkte, auf die du dich berufst? Das sind dann die Fußnoten oder die Klammerbemerkungen. Wie gut ist das? Gibt es gesicherte Ergebnisse und Versuche, auf die du dich berufen kannst? Und nichts anderes tut Paulus hier. Er spricht von der Macht Gottes, die Gott hat. Und woran macht er es fest? Dass er sagt, es gibt einen Referenzpunkt, weshalb wir glauben dürfen, dass Gott uns rufen wird, dich und mich, wenn wir von dieser Erde müssen. Es gibt einen Referenzpunkt, an dem wir die Kraft Gottes sehen können. Und auf diesen müssen wir blicken. Hier, auf die Goldmedaillen, die hier hängen. Dann verstehen wir, wie von Paulus spricht. Hier sehen wir die Kraft Gottes. Er hat Christus von den Toten auferweckt. Er hat ihn eingesetzt. Und wenn du unterwegs bist, ganz verzagt und niedergeschlagen, dann schau auf die Kraft Gottes, was er vermag, wie er uns rufen wird. Und dann kannst du zuversichtlich unterwegs sein in 2022 in Deutschland oder wo auch immer der Herr dich hinstellt. Paulus sagt nicht, Leute, Von jetzt an werden die Silberschmiede in Ephesus nett zu euch sein. Nein, die werden euch weiter verfolgen. Paulus sagt auch nicht, das Römische Reich wird euch jetzt toll finden. Nein, die werden euch weiter verfolgen. Aber Paulus sagt, was immer euch passieren mag, Gott wird euch in seine Gegenwart rufen. Und darauf könnt ihr blicken. Und wenn ihr diesen Blick verliert, dann verliert ihr die Zuversicht des Glaubens. Und deshalb macht das nicht. Sein Gebet ist, ich erkenne, Gott wirkt, weil Glaube, weil Liebe da ist. Ich bete darum, dass Gott euch die Werkzeuge gibt, die ihr braucht, um die Winke seines Geistes recht zu verstehen. Ich bete darum, dass ihr erkennt, auf welches Fundament der Herr euch gestellt hat. Und ich bete darum, ihr lieben Epheser, dass es euch gelingen mag, zu erkennen, dass Gott euch durch seine Kraft hält, was immer kommen mag. Jesus ist da. Und so wie Gott Jesus gerufen hat, so wird er dich und mich rufen. Und deshalb richte dein Leben auf diese Ewigkeit aus. Dann können wir ganz zuversichtlich glauben und zuversichtlich unterwegs sein. Das wünsche ich dir und mir. Amen.